52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. So, willkommen in der nächsten Folge von 52 Runs und ich bin heute bei Arno Reisinger, dem Gründer und Geschäftsführer von SAR. Das Logo sehen wir hier im Hintergrund. Bin sehr froh, dass ich da sein darf, weil es gibt doch einige sehr interessante Geschichten von dir zu hören. Vielen Dank schon mal vorweg, lieber Arno.
Hallo Rudi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass ich meine Erfahrungen der letzten 16 Jahre auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen darf.
Ja, bei 52 Runs geht es ja genau darum, nämlich dass Unternehmer und Unternehmerinnen von diesen Geschichten lernen. Und wenn man auf eure Website blickt, dann hat man schon wahnsinnig interessante Zahlen zu lesen dort. Das Unternehmen wurde vor 16 Jahren gegründet und es steht auf der Website zu lesen, mehr als 1500 Projekte fertiggestellt, 580 zufriedene Kunden, mehr als eine halbe Milliarde Umsatz in dieser Zeit und in der gesamten Firmengruppe circa 440 Mitarbeiter. SAR Anlagenbau in drei Sätzen erklärt, was macht sie eigentlich?
Was macht die SAR Anlagenbau? Wir sind eine klassische Elektroinstallationsfirma. Das heißt, wir sind auf dem gesamten Gebiet der Elektrotechnik zu Hause. Wir machen alles außer sozialen Wohnbau. Das heißt, wir machen Elektroinstallationen in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Industrieanlagen, Fußballstadien haben wir gebaut, Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels. Das ist so unser Portfolio. Wir haben in unserem Unternehmen mittlerweile, glaube ich, 10 Säulen, mit denen wir unseren Umsatz erwirtschaften. Die größte Säule ist die Projektabwicklung Installation, wo wir die Projekte, die ich vorher genannt habe, umsetzen, abwickeln. Dann haben wir einen Schaltanlagenbau. Da erfolgt zu 80% die Beschickung aus den Eigenprojekten, die wir haben, und 20% sind wir im freien Markt tätig. Ja. Dann haben wir die Straßentunneltechnik, da machen wir mit der Asfinag Tunnelprojekte. In ganz Österreich haben wir schon einige erfolgreich abgewickelt. Dann haben wir eine eigene Automatisierungsabteilung. Da sind wir in der regionalen Industrie und vor allem auch in Linz, in der Föst, sind wir da tätig. Ja. Dann haben wir die Schwachstromtechnik. Elektroinstallation ist ja heute nicht mehr nur Schalter, Steckdose, Licht, sondern da gibt es ja, ich sage einmal, eine Zutrittskontrolle, Alarmanlage, Videoüberwachung, Datentechnik und vieles mehr. Das ist so umfangreich, dass wir das als eigene Abteilung führen bei unserem Unternehmen. Dann haben wir die Brandmeldeanlagentechnik. Das haben wir zertifizierter Brandmeldeanlagenerrichter in Österreich und auch in Deutschland. Als eines der ersten Unternehmen aus Österreich, die das in Deutschland auch machen dürfen. Dann haben wir die Bahntechnik. Da sind wir mit der ÖBB unterwegs. Haben wir auch schon ein paar schöne Projekte realisiert. Zum Beispiel auch den Karawankentunnel. War ein großes Projekt. Dann haben wir noch die erneuerbare Energie. Dann machen wir Photovoltaik, Windkraft und in naher Zukunft ein bisschen Wasserstoff. Da sind wir gerade dabei, eine neue Abteilung zu gründen. Auch noch, ja. Und dann haben wir noch die Wartungsabteilung, wo wir unsere Kunden an uns binden. Die Nachbetreuung der Projekte. Ja. Wir haben sehr große Projekte und durch das binden wir die Kunden an uns. Und last but not least ist der SAR Winterdienst. Da machen wir halt, ja, bauen wir Anlagen, so Soleanlagen, für die Kommunen und für die Asfinag vor allem.
Okay, man sieht schon, das Unternehmen ist so groß und hat so viele Säulen, dass sie allein die Erklärung in drei Sätzen zu Beginn nicht ausgeht, obwohl das ja zu Beginn gar nicht so geplant war. Nämlich, ich habe beim Event am Flughafen Salzburg jemanden kennengelernt, der zu mir gesagt hat, für den Podcast 52 Runs wäre der Arno Reisinger genau der Richtige, weil der hat einiges zu erzählen. Er wollte nämlich mit 40 Jahren damals selbstständig werden und wollte mit 40 Jahren ein Unternehmen aufbauen, das mindestens 20 Mitarbeiter hat und doch 2 Millionen Umsatz macht. Also so war der Einstieg oder die Idee zum 40er. Was war die Initialzündung damals?
Ja, es ist eh so, wie es halt im Leben eines Mannes ist, wenn der 40er ins Haus steht. Ja, da
Midlife.
Midlife-Kreis ist vielleicht nicht, aber man überlegt natürlich, weil ich sag mal, 40 steht man natürlich noch ganz gut im Soft oder so richtig im Saft. Ja. Und da ist für mich schon der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, entweder jetzt oder nie. Und die Entscheidung ist auf jetzt gefallen. Ja. Ich habe gesagt, ich mache das. Und das war ein bisschen eine Geschichte. Ich wollte eigentlich zuvor eine Firma übernehmen. Das war die Elektroanlagen Lena in Burgsteuer, Mittelständler mit 50 Leuten und da war ich 2 Jahre als Konsulent tätig mit dem Ziel, dass im September 2009 die Firma käuflich erwerben kann. Ja. Und der damalige Geschäftsführer, das hat 2 Jahre oder 1,5 Jahre gut funktioniert. Ja. Und dann war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, lieber Hubert, jetzt kommt die Hofübergabe, ja, jetzt müssen wir was tun. Da war er der Meinung, na, sagt er auch noch, du brauchst mir noch 5 Jahre. Ja. Sag ich, Moment einmal, das geht ja nicht aus, weil ich, der Hubert war ein Patriarch und ganz anders wie ich. Ja. Und wir haben sie dann getrennt. Und das war dann so die Geburtsstunde der SAR. Da habe ich den Willi Anderl kennengelernt. Und ursprünglich hat der Willi geglaubt, das soll bei ihm anfangen, in der SAR Gebäudetechnik GmbH. Da habe ich gesagt, nein, jetzt habe ich den Weg der Selbstständigkeit schon vor Augen und ich will das auch machen. Das war dann die Geburtsstunde der SAR Anlagenbau GmbH.
Und das heißt, dass zu Beginn das Unternehmen, wo du als Konsulent tätig warst, deine Initialen drinnen hat, war Zufall.
Das war Zufall, ja. Und das war genauso, wie der Willi gesagt hat, schon her, das R bei SAR ist eh schon reserviert für dich. Da habe ich mir gedacht, okay, passt eigentlich ganz gut. Das A passt auch für mich, auch noch Reisinger, ja. Und das S haben wir gesagt, da werden wir auch noch ein entsprechendes Synonym finden, ja. Und das hat gut gepasst, ja. War aber reiner Zufall, ja.
Ja. Und die Übernahme damals ist im ersten Schritt nicht gelungen. Es hat geheißen, man braucht nur 5 Jahre, aber diese Verzögerungen, die habe ich schon öfters gehört. Das sind, glaube ich, Strategie.
Das ist eine Strategie gewesen, ja, vom damaligen Geschäftsführer. Ja, der hat natürlich durch das, dass ich halt da in sein Unternehmen eingetreten bin und mitgewirkt habe, jetzt hat der eigentlich meiner Meinung nach wieder viel Luft gekriegt. Ja. Dann hat das Leben wieder Spaß gemacht, die Arbeit wieder Spaß gemacht. Wir haben sie auch gut ergänzt, so fair muss ja sein, ja. Aber schlussendlich hätte er halt dann noch ein bisschen mitpartizipieren wollen die nächsten 5 Jahre und ich gesagt, das geht sich halt leider nicht aus. Und das war dann der Grund, dass man gesagt haben, die Zusammenarbeit beendet, auf Augenhöhe. Er war ein bisschen beleidigt, aber nicht lang. Und es hat dann passt.
Und trotzdem ist der Name geblieben, du hast den mitgenommen.
Ja, das war ja, den Namen haben wir ja über den Willi gehabt, nicht?
Okay, der ist dann war, danach dazu gekommen.
Ja, genau. Das war ja die andere Firma vorher.
In dem Geschäftsbereich gibt es ja viel, viel Konkurrenz. Ja. Wie kann man denn jetzt sich unterscheiden oder was sind in deinem Business die Erfolgsfaktoren? Warum entscheidet sich ein Kunde für die SAR und nicht für jemand anderen? Ich war beim Vorgespräch auch bei dir, das kann man ja erzählen. Und ich habe das Gefühl, man kann in das Unternehmen nicht reingehen, ohne dass man nicht in einem der Stockwerke mal einen lauten Lacher hört oder dass man nicht spürt, die Leute haben Spaß. Und die Verbindung aus der Leidenschaft für das Thema und die Leidenschaft fürs Team da herinnen, das macht es aus meiner Sicht aus. Was würdest du sagen, sind die Erfolgsfaktoren bei euch?
Du hast es eh schon gesagt, ja. Ich sage einmal, das träume ich ganz offen zu sagen, wir sind sicherlich legendäre Mannschaft. Ja. Wir haben einen guten Teamspirit, ja. Bei uns ist es so, wir wissen, oder wir arbeiten viel und gerne, ja, aber wir nehmen uns auch die Zeit dann halt das Ganze nicht doch nur ernst zu nehmen, sondern auch ein bisschen feiern. Ja. Man muss die Waagschale finden, ja. Nur arbeiten ist schlecht, nur feiern ist schlecht. Ja, wenn du das richtige Mittelmaß findest, dann macht es einfach einen Spaß. Ja. Und dann der Teamspirit, dann ist das für die Dirndl und die Burschen, die wir bei uns beschäftigt haben, es ist nicht nur Arbeit, sondern da kann man sich auch ein bisschen entfalten, ja. Also ich glaube nicht, dass alle sagen, sie gehen arbeiten, sondern sie sagen, sie fahren jetzt in die SAR. Mhm,
Beim Vorgespräch, muss man sagen, haben wir da in dem Raum geredet über die Themen, die wir dann besprechen werden und plötzlich ging der Feuermelder los.
Ja, genau.
Und beim Feueralarm in so einem Unternehmen glaubt man ja zunächst einmal, der Feueralarm ist jetzt wieder Probe oder Fehlalarm oder sonstiges, nimmt das einmal 30 Sekunden nicht ernst, bis man draufkommt, es ist ernst.
Ja.
Und dann schaut man mal, wo ist die Feuerstelle. Und was mich besonders beeindruckt hat, es waren also dann im Erdgeschoss geschätzt 15 Feuerwehrdamen und Herren, die den Brandherd gefunden haben. Und der Brandherd war eine Mikrowelle mit einer Semmel, die zu lange drin war. Und den Verursacher hätten wir jetzt irgendwie können schimpfen oder sonstiges. Und was du gemacht hast, ist, du hast ihm ein Seidel Bier eingeschenkt, hast ihm auf die Schulter geklopft und hast gesagt, wünsch dir einen schönen Urlaub morgen.
Genau so war es, ja. Ich sage einmal, wir sind ja alle...
Das Teamspirit, oder?
Voll, ja. Ich glaube auch. Und ich sage einmal, wir sind ja alle gar nicht gefeit vor Fehlern, ja. Und ich sage, was für einen Erfolg spreche ich mal, wenn ich den jungen Burschen da jetzt irgendwann den Boden stampfe. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Aspekt, dass man die Menschen halt auch, sag ich mal, wertschätzt, ja, und auch wenn ein Fehler passiert. wegen dem hört das Leben nicht auf, es geht weiter. Ja. Und das ist auch bei unseren Projekten so. Ja. Es wird kein der Kopf ausgerissen, wenn was schief geht. Ja. Wir analysieren das, wir arbeiten das auf und schauen, dass wir halt aus den Fehlern auch wieder lernen. Ja. Dass man den Fehler nicht als zweites macht. Ja. Einen Fehler zu begehen ist okay, einen zweiten Fehler zu machen, den gleichen Fehler zweimal zu machen, das ist dann schon dumm. Ja. Und ein drittes Mal, das ist gar nicht erlaubt.
Also einer der Erfolgsfaktoren, ich habe mir extra heute für das Gespräch die Ärmel hochkrempelt, weil man dachte, da passe ich besonders gut da dazu.
Stimmt, ja.
Ihr habt hochgekrempelte Ärmel, ihr seid sicher auch auf dem Markt ein Schnellboot und kein Ozeandampfer.
Das stimmt, wir sind sehr hemdsärmelig unterwegs, ja. Wir wissen auch, wo wir anpacken, wann wir anpacken und das bockt bei uns auch jeder an. Ja. Und ich sage einmal, wir sind bei weitem kein Ozeandampfer, sondern wir sind sehr schnell in unseren Entscheidungen, ja. Und wo die anderen oft dann nachdenken, sind wir meistens schon fertig.
Was ich immer nicht verstehe, warum andere sehr bürokratisch lang oder wirklich fürs Angebot so lang brauchen, da hat der andere schon irgendwie den Abschluss in der Tasche.
Genau, da haben wir meistens schon.
Wie kann das passieren?
Ja, ich glaube, wir haben mal kurze Wege bei uns, ja. Ich mache das, was du liebst und du wirst nicht arbeiten, sondern du wirst dich verwirklichen. Ja. Und das ist halt was, da geht halt das vielleicht auch von der Hand. Ja. Da macht es halt auch einfach einen Spaß. Und überall, wo ein bisschen Spaß dabei steckt, geht es halt einfach leichter von der Hand.
Also bei der SAR macht es Spaß, das können wir schon mal getrost sagen.
Ja, das traue ich mir zu unterstreichen.
Jetzt vor wenigen Tagen war der 16. Geburtstag des Unternehmens. Muss ich sagen, in der Zeit, in 16 Jahren, von null auf in der Gruppe 440 Mitarbeiter ist schon legendär, um bei dem legendären Team zu bleiben. Eine spannende Frage bei 52 Runs ist auch immer die nach der Führung, weil im Bereich der Führung hat sich doch in den letzten zwei Jahrzehnten einiges verändert. Ja, also wir kennen nur aus 1998, würde ich fast sagen, die Patriarchen, die halt einmal in der Früh laut geschrien haben, dass alle gewusst haben, dass er da ist. Dann haben sie die Befehle ausgegeben und dann mussten wir die abarbeiten. So läuft es halt einfach nicht mehr. Kannst du das bestätigen? Wie funktioniert Führung heute?
Das kann ich voll und ganz bestätigen, ja. Und ich habe das andere Beispiel, wie ich gesagt habe, damals die Firma, die ich übernehmen wollte, ja, das war ein Patriarch, ja. Der hat das mit Druck in die Mannschaft versucht reinzubringen, ja. Der hat ja dann jeden alles vorgegeben und hat gesagt, ja, das. Und die Burschen, die waren in einem sehr engen Korsett und die haben nicht einmal die Möglichkeit gehabt, da sich entfalten zu können, ja. Ich bin der Meinung, es ist viel wichtiger, eine Sogwirkung aufzubauen, ja, weil dann huschen da die alle noch. Den Weg, den du einschlagst, die marschieren mit dir mit und so wird das bei uns auch gelebt und so funktioniert das bei uns auch. Ja. Also mit Druck erreichst du halt nichts mehr.
Und ja. Diese Sogwirkung aufbauen, was gehört da dazu?
Nö, ich glaube, da muss man mal zumindest einmal das authentisch vorleben. Ja. Das nur zu sagen, das ist zu wenig. Das Vorleben ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Man muss deinen Burschen auch, sag ich mal, an Mut zu sprechen, man muss halt auch Begeisterung vorleben, ja. Und man muss ihnen eine Bühne bieten, wo sie sich entfalten können, wo sie sich bewegen können, wo sie sich entwickeln können, ja. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben das auch, ja. Wir stecken natürlich einen Rahmen ab, ja. Den gilt das und darf man nicht verlassen und verletzen, ja. Aber in diesem Rahmen ist ein großes Spielfeld und ich glaube, das ist ein großer Teil unseres Erfolges.
Also Sogwirkung statt Druck.
Ja.
Tolles Schlagwort. Jetzt, dass wir uns eure Projekte nur ein bisschen besser vorstellen können. Was war denn in den letzten 16 Jahren das größte Projekt, das ihr so verwirklichen konntet?
Also unser größtes Projekt, das ist aktuell ProSiebenSat.1 in Unterföhring in München. Das Projekt haben wir Dezember 2020 haben wir den Auftrag bekommen, über den 24. Dezember da in dem Büro den Vertrag unterschrieben. Ja, das ist dann per E-Mail übermittelt worden. Ich meine, das ist mir ganz wichtig. Das war für mich ein signifikanter Tag. Ja. ProSieben haben wir einen Auftrag gehabt für damals für 37 Millionen mit einer Bauzeit geplant 4 Jahre. Mittlerweile sind wir jetzt schon im 6. Jahr. Ja. Es ist ja so, dass mit dem Essen der Appetit kommt. Ja. Wir haben jetzt nicht mehr 37 Millionen, sondern wir stehen jetzt bei, glaube ich, 67 Millionen Auftragsvolumen. Ja. Und die Bauzeit wird sie jetzt irgendwann Ende 2026 wird das Projekt fertig sein.
Und das ist immer größer geworden, weil die Gebäude größer geworden sind, weil die Planung verändert hat?
Ja, oder? Das hat natürlich auch ein paar Änderungen gegeben. Die haben den Auftrag damals mit uns abgeschlossen und dann haben sie aber den Sender umgewechselt auf einen News-Sender. Das heißt, die haben das da umplanen müssen. Die ganzen Anforderungen waren dann anders, ja. Und es sind nicht einfach Zusätze dazugekommen und ist natürlich Fernsehsender, ja, da kostet der Minutenausfall oder der Sekundenausfall kostet ja zigtausend Euro, ja. Und dort gibt's eben Hosenträger, Gürtel und Fallschirm, ja. Das heißt, wir haben dort viele Netzersatzanlagen dann noch dazu bauen müssen oder dürfen, ja. Das heißt, das Thema Sicherheit ist da ein wesentliches mehr geworden.
Mhm. Das heißt, was gehört bei so einem Bau bei Pro7 Sat.1 alles zum Leistungsumfang?
Ja, das geht los von der Mittelspannungsanlage, ja. Dann die ganze Energieverteilung, das ganze Tragsystem, die Niederspannungshauptverteilung, die Unterverteilung, dann Schalter-Steckdosen-Beleuchtung, ja. Dann eine KNX-Steuerung ist drinnen, sehr viel Schwachstromtechnik, wir haben eine Zutrittskontrolle, wir haben eine Videoüberwachungsanlage, wir haben eine Datentechnik. Also da gibt es sehr viele Gewerke, die wir dort realisieren müssen, ja.
Und das wird wann fertiggestellt?
Ende 26.
Und alles auf Plan?
Alles auf Plan, ja. Passt ja. Gut. Ist ein gutes Projekt für uns. Und ich sage einmal, auch mit dem Auftraggeber sind wir auf Du und Du. Wird sehr partnerschaftlich. Es birgt jedes Projekt, vor allem so eine Größenordnung, birgt schon ein bisschen Aufgaben und Schwierigkeiten in sich, ja. Oder Schwierigkeiten sind sie gar nicht, sondern das sind Aufgaben, ja. Und die gilt es gemeinsam zu lösen. Und wenn wir einen ganz jungen, dynamischen Projektleiter, der Galtberger Thomas, der macht das wirklich sehr gut und hervorragend. Und wir sind auf Schiene.
Und der hat schon einen Zweitwohnsitz in München?
Nicht ganz, aber er ist sehr viel in München, ja. Ja, das stimmt. Muss er ja, nicht?
München ist jetzt, sagen wir, vor allem Hauptwohnsitz oder Hauptfirmensitz im Bezirk Amstetten, doch 2-3 Stunden entfernt, je nachdem, wie schnell man fährt. Aber ihr habt Projekte, die auch weiter entfernt sind wie München. Was war denn das weitest entfernteste Projekt bis jetzt?
Das weitest entfernteste Projekt ist, war eine Müllbeseitigungsanlage im Iran am Kaspischen Meer. Das haben wir 2011 umsetzen dürfen. Ja. War eine spezielle Herausforderung. Erstens war noch nie einer im Iran von uns. Ja. Und der Bauleiter, der da von uns runtergeflogen ist, hat halt auch noch nie eine Erfahrung gehabt. Da andere Mentalität, andere Religion, ja, der gar nicht gewusst, wie das dort sein wird. Aber wir haben sich der Herausforderung gestellt und der Ederer Reinhard ist da runtergeflogen und hat das dort mit einer Bravour gemacht. Ja.
Das heißt, mit wie vielen Leuten geht man da in Iran und macht so ein Projekt?
Nein, das war so, dass der Reinhard allein nicht dort war und dem sind dann iranische Elektriker zur Verfügung gestellt worden. Die hat er koordiniert und eingeteilt und mit der da gearbeitet. Und wir haben aber das ganze Werkzeug von Österreich runterschicken müssen, ja. Und im Iran ist die Besonderheit, alles, was du dort einführst in das Land, das darfst du nicht mehr mit nach Hause nehmen. Ja. Das gehört dann.
Habt ihr das vorher gewusst, oder?
Das haben wir gewusst, ja. Das haben sie uns gesagt. Da sind wir zu uns ganz einkaufen gefahren. Ja. Da haben dort ein Werkzeug in rauen Mengen gekauft. Das haben wir dann runtergeschickt.
Okay. Und wie ist der Mitarbeiter dabei gegangen, wie er gehört hat, er fährt allein oder fliegt allein in den
Iran? Ja, der Reinhard hat das sehr cool aufgenommen. Ja. Er hat gesagt, okay, interessiert ihn. Das ist auch ein bisschen so ein Abenteurer. Ja. Der war da für das sehr schnell zu haben, ja. Und er hat gesagt, das war eine ganz lässige Geschichte da unten. Das, was man in den Medien hört, ist ja dann immer ganz anders. Ja. Er hat gesagt, das war am Kaspischen Meer, da waren alle sehr relaxed, die waren freundlich, die war kein Thema für irgendeine Gefahr. Er hat gesagt, das würde er jederzeit wieder machen. Wie es jetzt ausschaut, ist natürlich anders. Ja. Aber damals, 2011, war das echt kein Thema für irgendeine Gefahr.
Mhm. Wahnsinn. Also ein Riesenprojekt in München, ein wahnsinnig weit entferntes Projekt im Iran.
Ja.
Ja, da gibt es schon einiges zu berichten aus den letzten 16 Jahren. Gab es in dieser Zeit auch einen, ja, was ist das deutsche Wort für Game-Changing-Moment, ein Moment, wo dann am nächsten Tag plötzlich alles anders war? Also was war ein Moment, wo du sagst, am nächsten Tag habe ich nicht mehr gewusst, was vorher war?
Ja, den Moment hat es wirklich gegeben und das war just am Ende gerade zu meinem 50er 2019, ja, wo ich eigentlich schon in Amstetten eine große Geburtstagsfeier geplant gehabt habe. Ja, und da ist dann ein Anruf gekommen, also die Feier war im März geplant und im Jänner ist ein Anruf gekommen von damaligen Auftraggeber, Generalunternehmer, gesagt, ob ich denn nicht einmal bereit wäre, auf die Baustelle zu kommen. Sage ich, okay, was hat's? Na, sagt er, schauen Sie uns an, kommen Sie raus, ja.
Wo und war die Baustelle?
Das war in München, das war ein Einkaufszentrum. Und das war damals so, da habe ich einer Firma eine Stadthilfe gegeben, ja, damit die so quasi so wie wir sich auf dem Sektor Elektroinstallation entwickeln können. Ja, ich bin ein Geld gegeben und habe mir 10% der Anteile genommen von der Firma und habe es auch mit einem Projekt versorgt, also mit diesem Einkaufszentrum. Ja. Und die Aufgabe war die, dass er halt das Projekt mit allen Rechten und Pflichten abwickelt. Ich habe ein paar Mal nachgefragt, ob es in Ordnung ist, und wenn man das zur Antwort kriegt, ja, alles auf Schiene, passt alles. Ja. Bis zu dem besagten Anruf. Ich bin dann natürlich gleich rausgefahren, weil ich es auch irgendwie gespürt habe in meiner Bauchgegend, dass da jetzt irgendwo Gefahr im Verzug ist, und bin dann rausgekommen, und die haben mir dann halt auch gleich richtig vorgeführt, weil die haben gesagt, schauen Sie nicht die Baustelle an, wir wollen im April oder müssen im April die Übergabe machen, die Eröffnung des Einkaufszentrums ist in Stein gemeißelt. Ihr seid auf einem Leistungsstand, der ja ganz weit weg ist von der Fertigstellung, ihr seid da irgendwo bei 20-30%, und das wird sich ja nicht mehr ausgefähigt.
Also der Termin war im Jänner, wo du in München warst, und im April hätte es fertig sein sollen.
Genau so ist es. Ja, im Jänner, viel Spott, dass sie mich angerufen haben. Ja. Und ich habe gesagt, muss ich ihnen recht geben. Ja. Und er hat gesagt, aber machen Sie noch keinen Kopfverreisung, hat er gesagt, das war ein gewisser Herr Konrad. Ja. Sagt er, im Leben ist es so, manchmal verliert man, manchmal gewinnt der andere. Ja. Ihr werdet es nicht mehr schaffen. Ja. Und hat er gesagt, Sie werden es wohl wissen, ich habe zwei Vertragsbedingungen unterschrieben mit einer Schadenersatzforderung. Sollte der Termin nicht stattfinden, für 34 Millionen Euro. Ja. Sage ich, das weiß ich jetzt wirklich nicht auswendig, sage ich, das müssen wir anschauen. Dann sagt er, fahren Sie heim, schauen Sie das an und machen Sie noch nichts draus, das Leben geht weiter. Ja.
Die hast du auch tatsächlich unterschrieben, einen Vertrag mit Schadenersatz 34 Millionen Euro.
Ja, da sind wir leider drüber geflogen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Aber man lernt ja daraus, ja. Seitdem wissen wir, dass man Verträge auch zweimal lesen muss oder vielleicht ein drittes Mal, ja, damit man solche Themen halt auch nicht übersieht. Ja. Ich bin dann heimgefahren und habe meinen Kollegen, den Roman Prinz, angerufen, und dann fahren, sage ich, Roman, wir haben ein Thema. Das Projekt Oertelplatz Einkaufszentrum München ist in Schieflage. Wir haben jetzt eine Chance, entweder wir mobilisieren jetzt alles, was wir an Kräften zur Verfügung haben, oder wir werden in Kürze nicht mehr am Leben sein, ja. Das wird uns die Füße ausreißen. Ja.
Also es wäre tatsächlich.
Das Ende gewesen. Ja. Das hätte man nicht durchgestanden. Ja. Weil das war dann wirklich, geht nicht. 34 Millionen Schadenersatz. Das geht sich halt nicht aus. Ja. Und Roman und ich haben dann gesagt, nein, aufgeben tut man einen Brief. Wir haben das dann zusammengebracht, dass wir innerhalb von, glaube ich, zwei Tagen haben wir an die 80 Mann mobilisiert, ja. Haben die Kräfte gebündelt und fokussiert, haben die Burschen rausgeschickt, haben dann noch einen ordentlichen Bauleiter dazugestellt, ja. Und haben geschaut, dass wir das Einkaufszentrum, also die Zeit, die man verschlafen hat, ja, die haben wir einfach in einer kurzen Zeit haben wir das kompensiert. Wir haben, ich glaube, in zwei Monaten haben wir das zusammengebracht, was die andere Firma in 7 oder 8 Monaten bei weitem nicht geschafft hat. Ja. So, hat natürlich auch einen positiven Effekt gehabt, weil nach zwei Wochen hat man ja unser Einschreiten, unser Eingreifen ja bemerkt. Ja. Da ist der Auftraggeber, der Bauherr, durch die Baustelle gegangen und hat gesagt, aha, schau, die Elektrofirma, die performt, ja, da können wir die Zahlungen, die wir eingefroren haben, wieder freigeben. Ja. Aber der Generalunternehmer, der ist immer noch nicht in der Spur. Ja. Daraufhin habe ich dann wieder einen Anruf gekriegt von dem Herrn Konrad. Ja. Der hat gesagt, boah, das ist ein Wahnsinn, was ist da macht mit der Chinesentaktik. So was macht man halt nicht. Ich sage, Moment einmal, du hast 3000 Leute. So, ich stelle hin 2000, dann bist du in einer Woche fertig. Ja. Nein, das geht so nicht. Sag ich, ja, es ist deine Entscheidung. Ja. Und schlussendlich ist es so, dass wir den Termin geschafft haben, ja, dass wir dann aus dieser Misere dann ohne Schaden rausgekommen sind, das Einkaufszentrum zwar verspätet eröffnet worden ist, weil eben der Generalunternehmer nicht funktioniert hat, aber wir eigentlich mit einer schwarzen Null ausgestiegen sind, ja, mit einem leichten blauen Auge.
Also eigentlich wollte euch ein Generalunternehmer wo reinlassen?
Derjenige, ja, weil der Generalunternehmer selber an sich ist ja tolle Firma, ja, das ist ja, es geht immer um die handelnden Personen, mit denen du zu tun hast, ja. Demjenigen ist das Projekt über den Kopf gewachsen, der hat es in den Griff gehabt, und der das dann bei dem Generalunternehmer übernommen hat, das Projekt, der hat das auch mit einer Strategie, mit einem Plan ordnungsgemäß fertig gemacht, ja, und seitdem haben wir da das beste Verhältnis und ist auch ein treuer Kunde für uns, mit dem arbeiten wir heute immer noch zusammen, ja. Aber für mich war das schon ein Game-Changing Moment, weil ich mir halt damals gedacht habe, jetzt macht der Arno Reisinger in Amstetten eine 50-Jahr-Feier, also eine 50er-Feier, und eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich es mit der Firma überlebe. Das war irgendwo ein bisschen, ja, das war ein bisschen ein bedrückendes Gefühl für mich.
Und was passiert ist, ist, dass man den Auftrag tatsächlich abgewickelt hat mit einer schwarzen Null, und die 50er-Feier hat auch stattgefunden.
Die 50er-Feier hat auch stattgefunden, ja, das stimmt. Weil im März, wie dann über den 30. März Geburtstag, ja, da waren wir ja schon 2 Monate später, da haben wir schon das Ziel, da haben wir die Ziellinie schon erkannt, ja, da haben wir schon gesehen, wir schaffen das. Da sind wir schon sicher gewesen, dass wir das gut umbringen, das Projekt, und da habe ich entspannt feiern dürfen.
Ja, das ist schön, ja.
Also, ja. Aber es war eine ganz blöde Situation für mich.
Ja, ja, wie übersteht man das auch psychisch, frage ich mich dann immer. Weil wenn mir wer sagt, das wären 34 Millionen fällig, wenn man es nicht schafft, dann schlafen ist dann schwierig.
Es waren Hardcore-Momente. Ja. Wenn man da ins Studieren anfängt, dann macht man das falsch, weil dann kommt man in ein Fahrwasser, wo man nicht mehr rauskommt. Ja. Man muss die Dinge dann ausblenden, man muss sich halt auf das fokussieren, was wichtig ist, einfach damit man dort angreift, damit man das Projekt ordnungsgemäß abwickelt und die kompletten Kräfte da reinstecken und nicht irgendwelche Dinge sinnlos nachdenken. Ja. Wer zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Ja. Mhm. Also das musst du ausblenden. Ja. Ist eh nicht so leicht, ja. Das ist auch ein Lernfaktor, ja, aber das lernt man.
Aber was lernt man da draus, beziehungsweise hat die ganze Firma sicher was draus gelernt, nämlich, wenn es wirklich drauf ankommt, ja, halten alle zusammen.
Alle, ja, das muss ich wirklich sagen. Ja. Also die haben dann wirklich 7/24 gearbeitet, ja. Die sind da, die zwei Monate, da ist echt was passiert. Wir haben Schichtmodelle dort gemacht, wir haben geschaut, dass wir das wirklich alles zusammenbringen, ja. Aber der Zusammenhalt, der ist dann auch wirklich spürbar, ja, weil ich war dann viel draußen, weil ich das Projekt dann für mich übernommen, ja, habe es dem Kollegen damals dann weggenommen, ja, weil wir dann mal keine Hilfe erwarten können. Und ich habe mich selber um das Projekt gekümmert, war auch viel in München draußen, ja, viele Nächte draußen verbracht, auf der Baustelle. Und mit dem Spirit, den wir da draußen hingekriegt haben, ja, hat es gut gepasst.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo du gesagt hast, man muss vorausgehen oder sozusagen das Vorleben. Ja. Weil wenn du an so einem Tag du um 16 Uhr heimgehst, ist schwierig. Ja, dann
bleibt die Mannschaft nicht 24. Das wäre die schlechteste Variante, weil wenn ich den Stift aus der Hand gebe, dann gebe ich 80 Leute auch einen Stift aus der Hand. Ja. Nein, wir sind da echt oft bis 2-3 in der Früh. Dann um 6 Uhr wieder aufgestanden, wieder weitergewerkt. Und das ist rund um die Uhr.
Ja.
Aber sonst geht es ja gar nicht. Ja. Also man kann nicht ein Einkaufszentrum, wo geplant war, 12 Monate Bauzeit, dann in 2 Monaten einmal herstellen, das ist halt gefordert.
Spannend.
Es war spannend, ja.
Spannender Moment. Eine der ganz wichtigen Fragen bei 52 Runs, aus denen man dann am meisten lernen kann, ist die Frage nach der größten beruflichen Niederlage. Jetzt war das ja, was du gerade erzählt hast, am Ende des Tages dann keine Niederlage, sondern ein Erfolg, weil man es gemeistert hat, alle miteinander.
Ja.
Und aus dem ist das ganze Team sicher gewachsen und gestärkt hervorkommen. Aber gibt es ja auch einen Moment, wo du sagst, da, das ist jetzt richtig schief gegangen, da habe ich jetzt einiges versenkt an Euros?
Ja, gibt es natürlich auch, ja. Ist auch ein bisschen Geschichte, nicht? Es hat ein HKLS-Partnerunternehmen, also die machen Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, ja. Die tragen dieselben drei Buchstaben wie wir, ja. Die waren in Amstetten ansässig, wir waren aber nicht beteiligt, ja. Ich bin damals bei der Gründung gefragt worden, ob ich mitmache, sage ich, nein, danke, ich habe genug zu tun mit meinem Schiff, ich muss schauen, dass das da stabil durch den Ozean fährt, ja. Ich habe für das keine Zeit. Die Firma ist gegründet worden, ja, und die ist dann 2 Jahre unterwegs gewesen. Und der damalige Geschäftsführer ist dann einmal zu mir gekommen. Wir haben sie in Amstetten auf einer Werbetafel platziert gemeinsam, ja, weil die drei Buchstaben, das hat er passt. Ja. Und er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, Johanna, ich muss das leider als Erster sagen, ja. Wir werden die Firma in Konkurs schicken müssen. Es gibt halt Differenzen, die sind nicht zu lösen. Sage ich, stopp, habe ich gesagt. Ja. Die Firma mit den drei Buchstaben, die wirst du nicht in die Insolvenz schicken. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ihr, also du und der andere Geschäftsführer, ihr saniert das jetzt, ja, und bringt es in Ordnung. Oder ich hole mir die 80% der Anteile, die frei sind, um 1 Euro und übernehme die Firma und werde die Firma dann wieder auf Schuss bringen. Ja.
Und die Firma mit den drei Buchstaben, das waren zufällig die gleichen drei Buchstaben oder warum?
Nein, das ist auch entstanden aus der Gründungszeit, wo ich mit dem Willi Andal da die Firma in Mauthausen gegründet habe. Ja. Und der Willi hat dann in Städten die Firma da mit dem zweiten gegründet,
okay,
wo ich, wie gesagt, habe, ich habe keine Zeit und das ist auch nicht mein Interesse, da jetzt in der HKLS-Branche tätig werden zu müssen. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann das so gemacht, dass ich dann die Anteile um 1 Euro übernommen habe. Ja. Hört sich jetzt sehr günstig.
80% 1 Euro, das ist doch ein guter Deal.
Ja, eigentlich ein Geschenk, oder? Wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Nur der 1 Euro, das sind Stand heute, ich sage mal wahrscheinlich 4 Millionen waren. Ja. Wir haben in den letzten Jahren versucht, das Unternehmen auf Gerade zu bringen, haben dort viel Zeit investiert, haben viel Geld investiert, ja. Aber es ist uns einfach nicht gelungen. Ja. Und ich habe aus dem Ganzen ist es eine Niederlage, eine große Niederlage. Ja. Wir haben da 4 Millionen Euro versenkt. Ja. Es ist wirtschaftlich für uns jetzt nicht der Todesstoß, im Gegenteil, wir haben das eh auf anderen Wegen verdient, aber es ist natürlich erstens einmal viel Geld. Ja. Und zum Versenken ist es halt auch schon darum. Ja. Man würde ja viele andere Dinge machen können damit. Aber ich habe jetzt auch schon daraus gelernt, oder das war für mich der größte Lernerfolg, so quasi Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Weil das ist ja eine andere Branche. Und ich habe dort ich hab versucht, dort mich einzumischen und mitzuwirken, aber es geht halt einfach nicht. Ja. Das ist eine andere Branche und da sind andere Gesetzmäßigkeiten. Ich sage, im Bereich der Elektrotechnik, da weiß ich, wenn ich anrufe, mit wem ich rede, was ich tun muss, wie ich es einfach angehen muss, ja, aber dort eben nicht.
Das heißt, du warst ja dein ganzes Berufsleben lang in der Elektrotechnik, hast auch die HTL für Elektrotechnik gemacht, also die Ausbildung auch dort, und dann kam plötzlich dieser Heizung, Klima, Lüftung, Sanitärbereich dazu. Und die Idee war, dass dieser eine Euro sehr günstig wäre. Mhm. Und aus diesem einen Euro wurden minus 4 Mio.
So ist es.
Was lernt man daraus?
Ja, das machen, wo man sich auskennt. Ja. Und das ist für mich auch die Aussage daraus. Ja. Da, ich sage, Schuster bleibt bei deinen Leisten, dann wird das auch funktionieren. Ja. Ein anderes Gebiet da zu betreten, das ist immer schwierig.
Also wenn die 80% vermeintlich günstig erscheinen, um einen Euro, wenn es in einem Gebiet ist, in dem man nicht seine Kernkompetenz hat, dann kann das ganz schön teuer werden.
Ja, genau, ja. Das stimmt, ja.
Ist das jetzt abgeschlossen, das Thema, oder?
Ist jetzt gerade dabei, dass wir das jetzt wirklich final zum Abschluss bringen, ja. Und ja, es ist ein geordneter Abschluss, weil ich sage, in meinem Kopf, das Wort Konkurs, das gibt es halt nicht.
Ja.
Und das wollen wir auch nicht, ja.
Geordneter Abschluss, so kann man das nennen.
Ja. Kostet zwar auch Geld, ja, aber das muss man halt auch aufwenden.
Jetzt gibt es in dem Bereich des Arbeitslebens heute immer wieder das Thema oder Wörter wie Work-Life-Balance und Ähnliches. Mhm. Von dir kenne ich die Aussage, die Arbeit ist ja mein Hobby, deshalb gibt es auch keine Work-Life-Balance. Wie balancierst du Arbeit, Privates, Beruf, Sport, Musik? Wie gleichst du das aus? Oder was gibt es da draußen an Aktivitäten im Sport und in der Musik vielleicht, wo du auch aus dem Sport und aus der Musik was mit in die Firma mitnimmst?
Naja, ich habe es jetzt erst schon mal gesagt, da gibt es ja den schlauen Spruch, mache das, was du wirklich liebst, und du wirst nie wieder arbeiten gehen müssen. Ja. Es ist wirklich so, die Arbeit ist für mich schon ein sehr großes Hobby. Ja. Also mir macht es Spaß. Ja. Natürlich ist es wichtig, dass man dann halt nicht nur ein Hobby macht oder sich immer nur auf das Gleiche fokussiert, also sprich auf die Arbeit. Ja. Habe auch meine Freiräume und habe auch, sag, meine Familie, die mir einen guten Halt gibt. Ja. Mittlerweile bin ich Opa geworden. Ja. Die Charlotte, die ist jetzt 15 Monate, die gibt sehr viel Kraft. Ja.
Gratuliere.
Dankeschön. Ja. Und meine Kinder natürlich, das war ein wesentlicher Part in meinem Leben. Meine Frau, ja, die gibt mir natürlich sehr viel Halt und Stütze. Das heißt immer, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Ja. Und das hat sie wirklich sehr oft bewahrheitet und bewiesen. Wir machen gemeinsam Radtouren, wir gehen spazieren, wir gehen wandern. Ja. Das sind so meine ausgleichenden Hobbys. Ich tue gerne Rollerskaten, ein bisschen Pedal-Tennis spielen. Ja. Das sind so, aber nichts irgendwo so fix, sondern das ist, wie es halt gerade passt, wie die Stimmung ist. Ja. So mache ich das.
Also der Sport zum Ausgleich ist auch wichtig.
Der ist sehr wichtig, ja. Und wir haben auch bei uns in der Firma ein Fitnesscenter eingebaut. Ja. Da kann man sich natürlich auch ein bisschen auspumpen, ja, weil das auch für den Kopf ganz wichtig ist. Wenn man sich ein bisschen auspowert, dann ist der Kopf wieder frei. Ja. Das hilft da ganz gut. Da haben wir einen Cardio-Bereich und einen Fitnessbereich. Wird auch sehr gut genutzt für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die haben einen Zugang 7/24, ja. Ob das jetzt am Samstag oder am Sonntag oder am Feiertag reingegangen ist, uns egal. Wichtig ist für uns, dass sie es nutzen. Ja. Und ab und zu, und immer wieder, gehe ich selber runter, ja. Und wenn der Stresslevel sehr hoch ist, dann pumpe ich halt ein paar Mal und dann ist es wieder besser.
Ist das sozusagen der Burnout-Präventionsraum?
Nein, da haben wir einen eigenen Raum, das Burnout-Präventionsbekämpfungszentrum. Das ist bei uns im Erdgeschoss. Das ist unsere Chillzone, ja. Das ist so der Meet-and-Greet-Raum bei uns, ja, da treffen wir sie, und das ist halt meistens Donnerstag, wenn die Leute von der Montage zurückkommen, oder Freitag zum Mittag. Wir stehen oft gleich mit 20, 30, 40 Leuten beieinander, ja. Und da wird halt einfach meistens wird über Torwerk geredet, ja. Es gibt keine günstigere Besprechung wie so eine Chillzone da unten, weil die Leute über was reden sie, ne? Sie reden über die Arbeit, sie reden über die Themen, über die Lösungen, die sie suchen, ja. Die tauschen sie mit den Kollegen aus. Und das ist einfach unbezahlbar. Mein erster Chef hat gesagt, 3 Meter Pool sind besser wie 6 Meter Besprechungsraum. Und da hat er wirklich recht gehabt, ja.
Das muss man jetzt für die Zuhörer in der Schweiz, in Italien und in Deutschland übersetzen.
Ja, 3 Meter Theke sind besser wie 6 Meter Besprechungstisch.
Damit hat er bestimmt recht, ja. Oder man kann auch sagen, die am besten informiertesten in den Firmen sind meistens die Kaffeetrinker und die Raucher, weil die treffen sich irgendwo am Gang bei den Besprechungen.
Ja, genau.
Und so auch diese Zonen bei dir in der Firma, weil dort wird wahrscheinlich eher nicht gequatscht über das Wochenende und über irgendein Festl, sondern dort redet man halt über informelle Themen in den Firmen. Also zu solchen Zonen kann man eigentlich nur raten, oder?
Absolut, ja. Na, ganz wichtig, ja. Es ist auch, wie wir da umgezogen sind, dieses Firmengebäude da in der Bahnhofstraße, ja. Das erste, was funktioniert hat, war unsere Bar. Und das war wichtig und richtig so, ja, und gut so, weil das war auch dort der Umschlagplatz. Ja, und da ist schon der nächste Schritt besprochen worden. Dann hat man schnell mal ein Seil-Bier dran oder einen Spritzer, ja, oder halt irgendein alkoholfreies Getränk. Es geht ja nicht immer nur um Alkohol, ja, aber es ist ein Raum, der ist gemütlich und da trifft man sich. Und da, wenn man gerade einmal irgendwo schlecht drauf ist, dann schaut man, ob unten wer steht und dann holt man sich wieder ein bisschen an Input und ein wenig Aufwand und das geht schon wieder weiter.
Ja,
also ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bereich.
Kann man nur raten zu solchen Zonen. Ich habe es ja persönlich schon gesehen, wie es dort ausschaut.
Genau, wir zwei sind ja unten gestanden. Ja.
kann man dazu raten, das zu machen. Das ist ganz wichtig. Jetzt in den Projekten, wo wir drüber gesprochen haben, über den Game-Changing Moment einerseits und über die größte Niederlage andererseits, da habe ich sehr oft gehört, 24-7 und wir haben bis 2 Uhr oder Mitternacht, wie auch immer, sehr lang gearbeitet, sind früh aufgestanden. In 16 Jahren, wie sehr schaut man da auf die eigene Gesundheit oder leidet die dann doch unter solchen Projekten?
Die Gesundheit leidet natürlich definitiv darunter. Man vergisst ja auch ein bisschen auf die Gesundheit, ja, weil ich sage einmal 16 Jahre Marathonlauf, so möchte ich das schon bezeichnen, oder Sprint oder Dauerlauf, ja, das hinterlässt natürlich auch ein bisschen Spuren. Ja. Da ist dann einmal schon ein Punkt, wo man sich einmal überlegen muss, ob man denn nicht ein bisschen gegensteuern muss. Ja.
Und wie bist du dann zu dem Schluss gekommen, du musst gegensteuern?
Naja,
hat das
war,
von außen, wer gesagt hat, es da der Körper selber gesagt?
Genau, das war eigentlich, ich sage mal, das hat es mir selber aufgezeigt. Ja. Ich bin halt voriges Jahr so ein bisschen an den Bereich meiner Leistungsgrenze gestoßen, ja, weil da einfach viel los war und das ständige Wachstum und das ständige Gas geben. Und ich habe dann im Internet ein bisschen recherchiert, weil ich gesagt habe, allein ich werde das nicht schaffen, ich brauche ein bisschen Unterstützung und eine Begleitung. Ja. Und bin dann auf die Fitmacher gestoßen, ja, den Matthias Kirchmeier. Und den Matthias habe ich ganz ein schnelles und ein saloppes E-Mail geschrieben. Habe geschrieben, hallo Matthias, hoffe, dass du stört dich nicht. Ja. Und habe gesagt, bin selbstständig, seit 15 Jahren. Und habe jetzt 15 Jahre Raubbau an meinem Körper betrieben, ja. Und möchte jetzt einfach schauen, damit ich da für mich selber was tue, ob er mir denn nicht da Hilfestellung leisten kann. Ja. Der Matthias hat dann relativ schnell und knackig zurückgeschrieben, sagt er, absolut kein Thema, wir sind genau die Richtigen, ich bin der Richtige, komm bitte rauf zu uns und wir machen ein Erstgespräch. Ja. Und das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Und ich bin dann aufgefahren und dann habe ich Matthias meine Lebensgeschichte erzählt und der hat gesagt, perfekt, du bist genau der Richtige für uns.
Aber nur, dass du diesen Moment da hast, wo du dann schreibst, oder? Weil viele machen dann 16 Jahre und dann nur mal 16 Jahre und irgendwann ist der Dauerlauf geht sich nicht mehr aus. Mhm. Und sozusagen der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich wende mich jetzt an einen Arzt, Dr. Matthias Kirchmeier, von den Fitmachern. Bei der Gelegenheit kann ich verraten, das ist zwar jetzt Zufall, auch wenn es nicht so klingt, aber tatsächlich ist der Michael, also einer der Gründer von den Fitmachern, in der nächsten Folge von 52 Runs, weil die Fitmacher gibt es seit 5 Jahren und die haben in 5 Jahren so einen tollen Aufstieg gemacht und so eine Größe erreicht mit über 30 Leuten im medizinischen Personal und machen einfach richtig gute Dinge. Und dass cool. du da jetzt auch davon profitiert ja. hast und dass wir das da hören in dem Podcast, ist sehr spannend. Also was wurde dann draus? Erfolgreich?
Na, absolut. Die Begleitung übernehmen wir noch in Betreuung ist vielleicht übertrieben, ja, aber in Zug, wir haben ein zwischenzeitlich ein freundschaftliches Verhältnis, der Matthias und ich. Ja, wir sind immer noch, übernehmen noch bei ihm, ja, und alle halben, dreiviertel Jahre ein bisschen Kontrolle, alle zwei Jahre Blutbildkontrolle, was man das so macht. Ja. Und das hat natürlich eine merkliche Verbesserung bei mir gebracht. Ich habe mehr als 10 Kilo genommen. Ja. Ich weiß auch, dass ich jetzt regelmäßig ein bisschen mehr Sport machen soll und mache ich auch, ja, nicht immer, aber da muss man sich dann wieder selber ein bisschen ermahnen und den Weg wieder gerade richten. Ja. Und ich sage, die machen wirklich Erstaunliches da oben. Ja. Also die kann ich an jeden, der sich einfach irgendwo nicht mehr so ganz gesund fühlt, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Ja. Es ist auch bei uns ein Kollege, der war übergewichtig, ja. Und dem haben wir halt das auch erzählt. Also der war wirklich stark übergewichtig, ja. Aber das war seine Kindheit schon. Ja. Der hat gesagt, der kann sich noch erinnern, wie er klein war. Der hat jedes Jahr zugenommen, ja. Und den haben wir dann auch zum Matthias aufgeschickt, ja. Und man glaubt es jetzt gar nicht, was ich sage, aber der hat innerhalb von einem Jahr, hat der Kollege, glaube ich, 80 oder 90 Kilo an Gewicht verloren, ja. Und das ist natürlich, das schafft man nicht aus freien Stücken, ja. Da braucht es einen profunden Fachmann, ja. Und das ist halt der Matthias auch mit seinen Kollegen, mit Michael, die haben da eine wirklich gute Institution gegründet.
Das freut mich, dass man da jetzt bei dem Podcast so zufällig, ja. dass okay. bei ja. dir genau ja. das ja. rauskommt.
Ja. Ja.
Wie hast du auf deine Gesundheit geschaut, dass es rauskommt? Ja, es ist zufällig die nächste
Schön.
Folge im Podcast. Ja, das ist spannend. Jetzt es sind ja doch nur einige Jahre bis zum 60er, aber trotzdem, ja. oder sagen wir mal knapp über 50, denkt man da schon an das Thema Nachfolge, denkt man über das Thema nach, weil in der letzten Folge hat mir der Peter Drenkwal da erzählt im Podcast, dass er schon begonnen hat mit 50 einen Prozess einzuleiten über 5 Jahre, um mit 55 dann die Übergabe einzuleiten. Macht man das so früh oder ich kenne andere, die sagen, also mein Vater haben sie mit 88 waagerecht ja. rausgetragen, vorher werde ich mich auch nicht los. Ja, solche Aussagen kenne ich auch. Wie siehst du das Thema Nachfolge?
Na, da kann ich den Peter Drenkwal da nur gratulieren, hat das komplett richtig gemacht. Ja. Bin selber der gleichen Meinung. Ja. Und ich sage, ich habe auch über das Thema Nachfolge schon nachzudenken begonnen, glaube ich, 2019. Ja. Also wie ich mein 50er gehabt habe. Ja. Und da haben wir unser 10-Jahres-Fest gehabt. Ja. Und dort habe ich auch schon verkündet, dass ich 2 Jahre später, also 2021, weiß, wer oder wie das Unternehmen weitergeführt werden wird. Ja. Und bei uns ist ja der Roman Brent, der ist 20 Jahre jünger wie ich, der steht halt voll in Soft, ja. Der ist auch gut in der Branche und in seiner Arbeit, was er macht. Und mit dem Roman habe ich einmal so beiläufig geredet, so gesagt, ja, meine Kinder, die wollen eigentlich das nicht machen, was ich mache, ja. Und das verstehe ich auch, weil ich habe nicht eine Firma gegründet auf die nächsten Generationen, sondern das habe ich gemacht, weil es mir Spaß macht, ja. Und ich will ja nicht meine Kinder irgendwo eine Theater, muss vielleicht gar nicht wollen. Und die haben sich ganz entschieden davon distanziert. Die haben gesagt, Papa, das, was du machst, das macht man nie. Das habe ich akzeptiert und war auch gut für mich so, ja. Und der Roman hat aber gesagt, na, hörst, sagt er, wenn bei deinen Kindern nicht irgendwer weiter tut, ich darf das schon gerne machen, ja. So, okay, passt. Und wir haben dann ein paar Gespräche geführt und es war wirklich so, 2021 ist es dann so passiert, wie ich es 2 Jahre vorher gesagt habe. Der Roman hat dann Anteile gekriegt, ja. Und ist jetzt Geschäftsführer bei uns. Ja. Der Roman hat überhaupt einen interessanten Weg. Der hat bei derselben Firma angefangen zu arbeiten, wo ich auch mitgearbeitet habe, immer stehen. Ja. Der war dort Lehrling. Ich war damals beim Vorstellungsgespräch hat es einen Praxistest gegeben und dann habe ich bei ihm angenommen. Ja. Ich habe das nicht mehr gewusst. Der Roman hat schon noch gewusst. Ja. Und wie ich dann 2009 die Firma gegründet habe, da hat mich der Roman dann im Jänner 2010, also ein halbes Jahr später, im Juli haben wir gegründet, ja, hat mich der Roman angefangen und gesagt, Herrn Sie Reisinger, Sie werden sich nicht mehr erinnern an mich, ja. Aber ich schaue und ich habe gehört, bei euch ist es so richtig cool, ich möchte gerne bei euch anfangen. Nicht? Sage ich, ja, sage ich Roman, wir sind bei du, ja. Das ist für mich ganz wichtig. Sage ich, du kannst bei uns anfangen, aber ich brauche halt natürlich nur das richtige Projekt für dich. Sage ich, weil wir sind jetzt erst ein halbes Jahr am Markt, ja. Und wir haben dann ein Projekt in Aussicht gehabt, das hat sich dann im April entschieden für uns. Ich habe dann den Roman angegriffen und sage ich, ja, jetzt war es soweit. Und der Roman hat dann auch gesagt, ja, passt, der muss jetzt kündigen und dann hat er die Kündigungszeit eingehalten und dann ist er zu uns gekommen. Ja. War bei uns Monteur, dann ist er vom Monteur, ist er dann Obermonteur geworden, dann ist er Bauleiter geworden, dann hat er schon eigene Projekte gemacht. Ja. Irgendwann 2011, also 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später, hat er gesagt, eigentlich möchte er gerne ins Büro als Projektleiter. Ja. So, ja, okay, so, ich brauche ja Unterstützung, weil der war ja selber noch alleine als Projektleiter unterwegs. Ja. Und dann ist der Roman zu mir ins Büro gekommen als Projektleiter. Dann ist er Prokurist geworden und jetzt ist er Geschäftsführer. Und designiert der Nachfolger.
Die Nachfolge ist gesichert.
Das die ist Nachfolge ist gesichert, ja.
Also man hört ja von ganz vielen, also Handwerk hat goldenen Boden, das haben wir jetzt bei ganz vielen der Unternehmen gesehen, bei denen wir dort waren. Wir waren ja in einer Möbelproduktion, wir waren bei einer großen Spenglerei und so weiter und so fort. Die funktionieren sehr viele, sehr gut. Dass es SAR auch noch in die nächste Generation reingeben wird, das ist damit gesichert und freut natürlich besonders,
ja.
Dass da ja, die nächste Generation schon im Unternehmen ist.
Ja, es ist ein wichtiger Aspekt für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil die wollen ja auch Vision haben, ja. Weil das ist ja dann, was weißt du, man wird dann 50, dann wird man 60, ja, und dann irgendwann werden die einmal sagen, wie geht es eigentlich weiter, was hat der Chef vorher nicht, was passiert, ja. Und ich habe das auch erlebt, es sind zwei, also ich habe es auch erlebt bei der Firma, die ich damals übernehmen hätte wollen, ja. Das ist dann auch ganz schlecht ausgegangen, weil die Firma ist dann mangels Nachfolge in Konkurs gegangen, ja. Und es war dann auch mal bei mir einer in der Firma, ich glaube, das war 2010, der wollte sein Unternehmen verkaufen, war schon weit über 60, ja. Und er hat gesagt, schon her, ich bin schon ein bisschen unter Druck, weil erstens will ich nicht mehr, ja, meine Frau will schon gar nicht mehr. Und das ist halt ein Prozess, eine Firmennachfolge, das machst du nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess von mindestens, ich sage mal, 1-2 Jahre. Ja. So, und auch dieser ist dann kläglich gescheitert, ja, der hat seine Firma dann um sehr wenig Geld an den Mann verschenkt, ja, weil es halt einfach, das geht halt nicht so schnell. Nicht? Ich sage, du musst zeitgerecht drauf schauen, damit das auch funktioniert. Ja.
Und auch ein bisschen ein Glück haben, weil dass du natürlich damals den Roman schon kennengelernt hast beim anderen Einstellungsgespräch und der dann fast seit dem Jahr 1 dabei ist, ja, ja. Ist eigentlich
auch. Ich sage, das Quäntchen Glück, das braucht man immer. Ja. Da bin ich ganz stark davon überzeugt. Bin auch überzeugt davon, dass das Glück auch auf der Seite der Tüchtigen ist. Ja. Es ist nicht so, dass man nur Glück hat, ja. Man muss auch was tun dafür. Das ist ja, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt.
Ist eigentlich ein sehr schönes Abschlusswort, ja, ein motivierendes. Ich sage recht herzlichen Dank, dass wir heute bei dir sein durften, dass du so offen über all diese Projekte erzählt hast, weil ja, da gab es schon sehr viele Höhen und Tiefen, ja, nicht immer nur Höhen. Ihr seid da wahnsinnig gestärkt daraus hervorgegangen. Das Unternehmen steht richtig gut da, auf einem richtig guten Fundament. Dafür herzlichen Dank, lieber Arno Reisinger, und alles Gute für die Zukunft dir, dem Roman Prinz und dem gesamten Team.
Sehr gerne und von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Es war eigentlich sehr interessant für mich, die letzten 16 Jahre dann im Kopf nochmal Revue passieren lassen zu können. Ja. Da lebt man das Ganze nochmal durch und das ist sehr, sehr spannend gewesen jetzt. Ja. Danke dir.
Vielen Dank. Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.